Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 13. März 2025. Ich habe es in meiner Schweizer Sendung schon gesagt, das war eine ziemlich kurze Nacht. Nach meinem Vortrag gestern in Weinfelden vielen herzlichen Dank auch den internationalen Gästen, die da eigens angereist sind, den langen Weg auf sich genommen haben. Und das hat mir die Gelegenheit gegeben, mit einigen Deutschen zu sprechen über die Lage in ihrem Land. Und es ist doch immer wieder berührend und vor allem beelendend, als wie schlimm und unerfreulich, ja garstig, das öffentliche Klima eingeschätzt wird. Und eine Frau hat mir gesagt, sie komme immer wieder gerne in die Schweiz, weil dort gehe ihr das Herz auf, weil man hier noch offen sprechen könne. Und das habe sie besonders geschätzt, auch am gestrigen Abend in Weinfelden, dass es eben eine tabubefreite Diskussion ist. Ja, und das ist eine tiefe Überzeugung von mir, dass man diese Offenheit der Diskussion, das Tischgespräch gewissermaßen, das Tischgespräch ohne Inquisitorengesichter und Schießschartenaugen führen muss. Und dass eine der ganz grossen Plagen unserer Zeit darin besteht, nicht nur, dass die Wahnsinnigen die Blinden führen, wie das schon Shakespeare tröstlicherweise erkannt hat, also die haben damals die gleichen Probleme gehabt wie wir. Nein, es ist eben auch wichtig, beziehungsweise eben es ist eine andere Seuche unserer Zeit, dass man nicht offen diskutieren kann, beziehungsweise dass es da draußen viele Leute gibt, die ein Klima heraufbeschwören der repressiven Intoleranz, muss man sagen, der Meinungsunterdrückung, ja, der Meinungsverfolgung, vor allem dann, wenn man eine Meinung äußert, die gewissen Leuten nicht passt. Und wir haben das ja in den letzten Jahren gesehen. Ich muss da die Beispiele nicht noch ausführlich erwähnen, von Klima bis Corona und dann natürlich in geballter Form auch nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Da war es ja regelrecht verboten, wirklich andere Perspektiven, andere Sichtweisen zu bringen. Und hier geht es nicht einfach nur um atmosphärische Dinge, geht es nicht einfach nur darum, dass man das vielleicht etwas unangenehm empfindet, dass da bestimmte Kreise es nicht gern haben, wenn man ihnen widerspricht. Das ist nichts Neues. Nein, das große Problem besteht darin, dass eben Demokratien davon leben, dass man Rede und Gegenrede zulässt, dass eben eine Auseinandersetzung stattfinden kann über die gewichtigen Entscheidungen, die politisch getroffen werden. Das ist der ganze Sinn der Demokratie und darum sind Demokratien den Autokratien überlegen, weil sie eine größere Schwarmintelligenz zulassen, eine größere Partizipation der Bürger und nicht nur ein Kreis der Auserwählten, der Gesalbten und der sich für besonders begabt haltenden am Schluss alles alleine einsam entscheidet. Aber wenn sie natürlich in einer Demokratie die Diskussion nicht mehr zulassen, wenn es nur noch einseitige Meinungsdogmen, religiös verkündete, unbezweifelbare angebliche Wahrheiten gibt, ja, dann resultieren eben einseitige Entscheidungen. Aus einseitigen Auseinandersetzungen können keine differenzierten Handlungen folgen. Das ist der entscheidende Punkt hier. Und wir sehen es ja ganz deutlich in der Ukraine. Da hat man sich von Anfang an auf die These verrannt, Schuld ist einzig und allein Putin. Ihm gehe es darum, einen imperialistischen Landeroberungskrieg zu führen. Ich halte diese These für Unsinn. Ich halte diese These für grob falsch und den historischen Gegebenheiten, den Fakten überhaupt nicht gerecht werdend. Dieser Ukraine-Krieg hat ganz andere Ursachen. Und wir sehen das jetzt ja auch durch die Entwicklung, die durch die Neuwahlen in den Vereinigten Staaten angestoßen worden sind, durch den neuen Präsidenten Trump. Der wahre Kriegsgrund ist die NATO-Osterweiterung. Und die Russen wollen nicht Land erobern, aber sie wollen nicht, dass die NATO mit ihren Atomraketen bis an die russischen Grenzen heranrückt, auf einem Gebiet, das über weite Strecken auch einmal zu Russland gehört hat. Und die Russen wollen auch einen Bürgerkrieg beenden, der unter unter westlicher Beteiligung gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine geführt wurde. Über diesen Bürgerkrieg hat man bei uns überhaupt nicht gesprochen. Jeder, der das nur schon versucht hat, wurde da als Putin-Verherrlicher blöd hingestellt, wurde gar nicht mehr eingeladen, wurde gar nicht mehr gefragt. Also das ist hier diese Situation. Nein, die Russen wollen, und das führt uns dann direkt dann zum ersten Thema, ich möchte dann später darauf zu sprechen kommen, aber das führt uns zum direkt in den Kern des Themas hinein. Nein, die Russen wollen, dass die Ukraine neutral ist, dass dort keine ausländischen Truppenkontingente stationiert werden, und vor allem wollen sie nicht, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und wenn Sie eine solche Interpretation des Krieges haben, kommen Sie zu einer ganz anderen Politik. Aber in Brüssel ist man unfähig geworden, Diskussionen zu führen. In Brüssel haben wir gar keine Politiker mehr, aber auch in vielen europäischen Ländern haben wir gar nicht mehr Politiker, die die Kraft haben, eine andere Meinung auszuhalten. Ich meine, das müssen Sie sich mal vor Augen halten. Das ist eine fürchterliche Beobachtung, die man hier macht. Aber es ist leider eine Tatsache. Diese Politiker sind so schwach, dass sie eben der leiseste Widerspruch umhauen würde. Darum bekämpfen sie ihn. Das ist ja nicht Stärke, das ist Schwäche. Und man muss sagen, da das ja alles gewählte Politiker sind, wenn wir von der EU-Kommission absehen, das ist eine gewollte Schwäche. Das ist natürlich auch ein Versagen des demokratischen Souveräns in vielen europäischen Staaten. Die Bürger haben die Demokratie genauso wenig ernst genommen, wie sie die Eurokraten ernst nehmen, wenn sie beispielsweise in Rumänien einen Staatsstreich der Richter beklatschen und unterstützen, oder wenn sie etwa in Bosnien-Herzegowina einen Statthalter der Europäischen Union bejubeln, der jetzt gegen einen gewählten Repräsentanten der serbischen Minderheit in Bosnien, wenn sie den aus dem Amt kegeln wollen. Auf das komme ich dann ebenfalls noch zu sprechen. Kurzum, vielen herzlichen Dank für das Kommen gestern, und ich lade Sie ein, auch an die nächsten Vorträge dabei zu sein und uns zu beehren mit Ihrer Anwesenheit. Am 2. April, am Mittwoch, im Kulturzentrum Braui in Hochdorf werde ich sprechen über unsicheres Europa und sichere Schweiz. Wie sicher ist die Schweiz überhaupt noch in dieser EU? Mittwoch, 2. April, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf. Fortsetzung 16. April 2025, Kulturzentrum Casino Kultursaal in Herisau, weltwoche.ch/Herisau, weltwoche.ch/Herisau. Alle sind herzlichst eingeladen, auch die, die eine andere Meinung vertreten als ich. Wir haben ja auch in der Weltwoche unterschiedliche Auffassungen, auch das ist entscheidend. Wir haben viel zu viel Meinungseinfalt in den Medien, wir brauchen Meinungsvielfalt. Rede und Gegenrede, selbstverständlich. Und die Medien hätten den Auftrag, die Schwellen zu senken für Andersdenkende, für andere Meinungen. Und nicht da die Brandmauern hochzuziehen. Diese Brandmauern, die jetzt auch in den Medien zum Teil beklagt werden in Deutschland, sind ja nicht zuletzt das Resultat der journalistischen Forderungen und der journalistischen Arbeit. Die Journalisten sind ja die Ersten, die solche Brandmauern errichten. Aus purer Eitelkeit und oft eben auch nicht selten aus der Schwäche, andere Meinungen zu verkraften. Dieser Moralismus, dieses Gutmenschentum, man bildet sich ein, man sei etwas Besseres, und jeder, der eine andere Meinung hat, der wird dann als etwas Minderwertiges dargestellt. Das ist eine ganz große Seuche unserer Zeit, die Plage unserer Zeit. Die Wahnsinnigen führen die Blinden, aber eben auch die Moralisten geben den Ton an. Jede Sachfrage wird da zu einem religiösen Kreuzzug gemacht. Es geht nicht mehr darum, was ist richtig, was ist falsch, was haben wir für Handlungsoptionen, sondern nur noch, bin ich ein guter Mensch in den Augen jener, die sich für die ganz Guten halten. Das ist ein neues pseudoreligiöses Frömmlertum, das sich da in unserer Mitte ausgebreitet hat. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche mit dem das Kontrastprogramm. Die Weltwoche ist ihr wöchentliches Kontrastprogramm zum Medienmainstream. Präsident des Friedens, Brüssel irrt, die Schweiz taumelt. Dabei ist Trump eine Chance für die Welt und insbesondere auch für die Europäische Union. Operation Stabilitas, das ist ein Blick in den Abgrund des Schweizer schweizerischen Armee, Desasters, Schweizer Armee will Kampftruppen in die Ukraine schicken, unglaublich, die Neutralitätsverwahrlosung da im Bundeshaus. Aber, das sage ich jetzt an die internationalen Zuschauer, die Neutralität, die wird zurückkehren, denn die Schweizer wollen die Neutralität. Aber eben, bei uns ist es auch so, die Politik ist etwas verwahrlost, ist Wohlstandsverkommen. Und das sehen Sie natürlich. Aber eben, Faust im Sack machen, mit dem Finger nach Bern zeigen, das reicht eben nicht. Wer hat denn diese Politiker gewählt? Ja, da muss man in den Spiegel schauen. Gestern hatten wir Regierungswahlen, auch interessant. Ich habe in der Schweizer Ausgabe länger darüber gesprochen. Im Schweizer System haben wir sozusagen eine Negativauswahl. Das ist gewissermaßen die Schizophrenie unseres Regierungssystems. Die Schweiz ist ja von unten nach oben aufgebaut, ist eine Demokratie, eine direkte Demokratie, wo die Bürger eben noch Bürger sind im vollen Sinn des Wortes. Das heißt, je höher sie steigen auf den Stufen des Staates, desto schwächer muten dann die Repräsentanten, die Exponenten an. Und die Schweizer leiden zwar dann immer wieder unter dieser gewollten Schwäche ihrer Regierenden, und sie sagen ganz schlimm, wir haben keinen guten Bundesrat, wir haben keine starke Regierung. Nur etwas wäre noch schlimmer als eine schwache Regierung, nämlich eine starke Regierung, denn die Schweizer wollen sich selber regieren. Das ist hier etwas, diese Seelenspaltung, die wir haben in unserem System. Aber man muss sich schon aus Schweizer Sicht Sorgen machen, denn wenn die Zeiten anspruchsvoll sind, und jetzt sind sie anspruchsvoll, und wir müssen unsere Neutralität, unsere Unabhängigkeit verteidigen, wenn sie dann eben nicht charakterstarke, überzeugungsfeste Leute haben, dann wird das sehr schwierig. Und nach dieser gestrigen Wahl sind da auch Zweifel aufgekommen. Da ist ein sehr harmloser, linientreuer Mainstream-Kandidat gewählt worden, der in einem ersten Pressebriefing bereits gesagt hat, er werde die EU-Anbindung vorantreiben. Und das haben mir gestern auch viele Deutsche gesagt. Schweizer, auf keinen Fall, haltet euch fern von dieser Europäischen Union. Und diese Meinung teile ich zu 100%. Diese EU ist keine Option für die Schweiz. Die Schweiz darf sich nirgends institutionell unterwerfen. Selbst dann nicht, wenn die EU ein strahlendes ökonomisches und politisches Erfolgsmodell wäre. Man gibt die eigene Unabhängigkeit nicht auf. Wenn die Schweiz institutionell sich unterwirft der Europäischen Union, dann ist sie einfach ein weiteres EU-Land, dann verliert sie ihre Besonderheit, dann ist sie auch in den Augen der anderen viel weniger wert. Das dürfen wir nie machen. Die Schweiz, vergessenen Schweizer, müssen sich wieder daran erinnern, was sie für einen Goldschatz von ihren Vorfahren geschenkt bekommen haben, und zwar Goldschatz im übertragenen Sinne, im politischen Sinne. Die Schweiz ist ein Wunderwerk der politischen Evolution, das man zu pflegen hat. Und wenn wir das nicht mehr schaffen, wenn wir Schweizer das nicht mehr können, ja, dann haben wir uns eben als unwürdig dieser Schweiz erwiesen. Da muss ein anderer das Erbe der Schweiz aufgreifen. Aber so schlimm ist es ja zum Glück noch nicht. Reißt Friedrich Merz die Schweiz in einen Schuldensumpf? Dazu haben wir einige Beiträge, auch Professor Stefan Homburg mit einer schonungslosen finanzpolitischen Analyse. Er spricht von einem Schurkenstück, was da jetzt in Berlin versucht werde. Professor Gerd Ganteföhr, ist Klimawissenschaft noch Wissenschaft? Die selbstkritischen Rückblicke eines Naturwissenschaftlers in der Weltwoche, und wir beschäftigen uns als vielleicht eine der ganz wenigen traditionellen Zeitungen, vielleicht als einzige im deutschsprachigen Raum Europas, mit den unsäglichen Vorgängen in Rumänien, mit diesem Staatsstreich der Richter in Rumänien. Und wir werfen auch einen kritischen Blick auf dieses Kolonialherrengehabe der Europäischen Union in Bosnien, wo eben der hohe Gesandte oder hohe Beauftragte oder wie auch immer er sich nennt, dieser Statthalter der Europäischen Union, jetzt versucht, einen demokratisch legitimierten Serbenführer, den Präsidenten der Republika Srpska, der Serbischen Republik, aber man darf sie eben nicht so nennen, da fängt sie auch schon an, die ganze Wortdrechslerei da, die Wortgaunerei, der Miroslav Dodik, der ist gewählt, legitim. Der ist in dieser autonomen Gebietsregion in Bosnien, eben dieser Republika Srpska, ist er der gewählte Vertreter, der Repräsentant, der Chef, der Regierungsinhaber, der Regierungschef. und der soll jetzt abgesetzt, der soll jetzt sogar ins Gefängnis gesteckt werden, auf Geheiß eines ernannten EU-Statthalters, eines Gouverneurs. Also das sind Zustände wie im alten Römischen Reich. Und die Europäische Union sollte ja etwas demütiger auftreten, wenn sie dann kritisiert, dass andere Länder da ihre Interessenssphären vertreten. Das macht die Europäische Union auch, und zwar sehr rabiat gegenüber anderen Minderheiten, gegen kleineren Ländern, gegenüber kleineren Ländern. Denken Sie an die Fälle Polen, denken Sie an die Fälle Polen, Ungarn, aber auch die Schweiz bekommt immer wieder ihr Fett ab. Also die Heuchelei, die Doppelmoral ist mit Händen zu greifen. Die neue Weltwoche heute am Kiosk in der Schweiz, in Deutschland etwas später, weil wir den Druck hinausgezögert haben aufgrund der Bundesratswahlen. Was sind noch wichtige Themen des heutigen Tages? Ja, wir haben gestern über diese Friedensverhandlungen in Jeddah gesprochen. Donald Trump, Durchbruch zu einem ersten Friedensschritt. Ich habe das sehr wohlwollend kommentiert, zu Recht, wie ich meine, aber man muss natürlich hier nicht naiv werden. Da ist der Frieden noch nicht erreicht und die Ukrainer stehen auf der Gehaltsliste der Amerikaner, die können ohne die Amerikaner gar keinen Schritt tun. Und die Russen sind dann eine viel härtere Nuss zu knacken. Da übrigens ist die Kurskfront der Ukrainer zusammengebrochen. Ich habe Artikel gelesen, die von also unglaublichen Husarenstücken da der russischen Kampftruppen sprechen, wie die da durch Pipelines gekrochen sein sollen. Ich bin immer etwas vorsichtig mit diesen Kriegsmeldungen, was da stimmt, was da Wunschdenken, was Propaganda ist. Aber ich glaube, man kann festhalten, dass diese Kursker-Offensive mit sehr vielen ukrainischen Elitetruppen, dass die gescheitert ist. Die hat überhaupt nicht funktioniert. Die hat keinerlei strategische Verbesserung jetzt der Position der ukrainischen Regierung gemacht. Und das zeigt natürlich auch, das wirft ein sehr zwiespältiges Licht erneut auf die Politik des Präsidenten Zelensky, der eben sehr viele militärische Entscheidungen getroffen hat, ohne Rücksicht auf Verluste im Wortsinn, einzig und allein, um hier für die Galerie gewissermaßen, für die Öffentlichkeit in Europa entsprechende Inszenierungen vorzulegen, auf das man dann eben mehr Militärhilfe bekomme. Das ist natürlich auch immer die Aufgabe, je nachdem eben die Situation eines Staatenlenkers, aber man hat das komplett falsch interpretiert bei uns und hat darin auch militärische Erfolge sehen wollen, die eben gar nicht vorhanden waren. Und das zeigt sich jetzt eben auch in dieser Situation. Wladimir Putin, der russische Präsident, erstmals in einer Uniform jetzt aufgetreten. Er hat da die Kursker-Einheiten besucht. In der Armeeuniform. Ich bin ein Skeptiker von Politikern, die in Uniform auftreten. Das ist kein gutes Zeichen. Nun also die Friedensverhandlungen. Die Amerikaner möchten einen Waffenstillstand machen, eine Waffenruhe von 30 Tagen. Die Russen werden sich darauf so nicht einlassen wollen, weil sie das schon einmal getan haben und über den Tisch gezogen worden sind bei den Minsker Abkommen. Da haben ja Frau Merkel und Herr Hollande inzwischen zugegeben, man habe diese Waffenruhe nur gemacht, um die Ukraine weiter aufzurüsten. Da sind die Russen natürlich ein gebranntes Kind gewissermaßen. Die Russen möchten, und das habe ich eingangs angesprochen, die Russen möchten ganz einfach keine NATO in der Ukraine. Sie möchten eine neutrale Ukraine und keine Ukraine, die da aufgerüstet werden soll zum Anti-Russland. Das ist ihr Ziel, genauso wie die Amerikaner ihre Interessenssphären, zum Beispiel Stichwort Monroe-Doktrin, verteidigen die Russen ihre Einflusssphäre, wie auch die Europäische Union ihre Einflusssphäre verteidigt, unter anderem eben mit diesen unsäglichen Statthaltern etwa in Bosnien. Also seien Sie da immer auf der Hut vor dieser Doppelmoral. Der Durchbruch zum Frieden ist noch nicht geschafft. Da gibt es noch heikle Probleme zu lösen. Und ich bin jetzt gespannt, wie das weitergeht, weil Donald Trump sich da natürlich auch unter Druck gesetzt hat mit seinen Zeitfristen, so schnell wie möglich. Und jetzt auch diese Ansagen, ja, die Russen, die seien da leichter zu handeln als die Ukrainer. Das sind unnötige, potenziell schädliche Aussagen eben dieser eitlen Selbstdarstellung etwas geschuldet, dieses Donald Trump, der eben nie zugeben kann, dass er nicht absolut auf der Siegerstraße ist. Aber mit solchen Ansagen gefährdet er natürlich die ganze Ausgangslage, weil das natürlich auf der russischen Seite auch wiederum ja, atmosphärische Gegenreaktionen auslösen wird, ist ja logisch. Wenn der andere sagt, ja, ja, du bist ja ganz einfach da zu bearbeiten und du wirst dich dann schon einlassen auf das, was ich sage, das ist ja nicht die Art und Weise, wie sie mit einem gleichberechtigten Partner umgehen können. Also wir werden sehen, ob das eine bedeutende Rolle spielt oder ob man dann doch eben den Durchbruch findet hier zu einem Frieden. Die deutschen Medien da nicht bereit, sich darauf einzulassen. Die mäkeln eigentlich nur den ganzen Tag an Donald Trump herum. Niederländisches Parlament lehnt den EU-Aufrüstungsplan ab. Das ist interessant. Sie sehen also, auch innerhalb dieser Kernzonen der Europäischen Union laufen der Ursula von der Leyen da die Länder von der Fahne, die EU komplett in sich desorientiert und desorganisiert wirkend. Dann eine heikle Thematik. Der frühere philippinische Präsident Duterte ist ja verhaftet worden und mit einem Privatjet jetzt nach Holland, nach Den Haag gebracht worden, wo er vor den Internationalen Strafgerichtshof geführt werden soll. Und der schale Beigeschmack hier besteht eben darin, dass der Strafgerichtshof in Den Haag zusammengearbeitet habe mit dem Nachfolger von Duterte, mit dem Präsidenten Marcos in Manila. Also hier gibt es gewissermaßen ein Joint Venture zwischen der Regierung in den Philippinen und diesem Internationalen Strafgerichtshof, was natürlich Zweifel aufkommen lässt an der Unabhängigkeit dieses Strafgerichtshofs, dessen Legitimität ich hier schon oft bezweifelt habe. Für mich sehr, sehr willkürlich, was da in Den Haag gelegentlich entschieden wird. Und diese politische Willkür, das Gleiche, die Form von Einmischerei, jetzt nicht durch diesen Strafgerichtshof, aber durch die Europäische Union, sehen wir eben in Bosnien, wo da ein nicht gewählter Statthalter, ein Gouverneur, ein Kolonialherr gegen einen demokratisch gewählten Politiker zu Felde zieht. Das sind weitere Indizien für die Demokratieverwahrlosung in der Europäischen Union. Das schlagendste, das schreiendste Beispiel ist hier Rumänien. Und nicht nur, dass die EU dazu nichts Kritisches zu sagen hätte. Nein, wir zeigen in der Neuen Weltwoche, dass eben die EU das aktiv unterstützt. Die AfD ist die neue Arme-Leute-Partei, schreibt überheblich die Welt heute Morgen. Arme-Leute-Partei, das klingt abfällig, aber wenn man das in der Tiefe analysiert, dann ist das offensichtlich. Die Leute, die eben nicht so reich sind, die bekommen die Dummheiten der Politik viel direkter und unmittelbarer zu spüren. Die Wohlstandssaturierten, die können noch viel wegstecken, die Reichen können noch viel verkraften, auch große politische Irrtümer und Fehler. Aber bei den Leuten, die eben rechnen müssen am Ende des Monats, die ein schmales Portemonnaie haben, ist ja logisch, dass die sich den Parteien zuwenden, von denen sie annehmen, dass sie die Sorgen der sogenannten armen Leute, dass sie diese Sorgen ernst nehmen. Und dieser überhebliche Tonfall zeigt ihnen, dass eben die Medien die Sorgen dieser Leute anscheinend nicht so ernst nehmen und entsprechend nehmen eben auch die etablierten Politiker diese Sorgen nicht so ernst. In diesem Zusammenhang übrigens habe ich eine sehr interessante Zuschrift erhalten von einem Zuschauer aus der früheren DDR, aus Ostdeutschland. Er hat mir gesagt, ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Mentalität der Ostdeutschen, die für mich ja die deutschen Freiheitskämpfer schlechthin sind, für die Beurteilung sei ausschlaggebend, dass man in den 70er und 80er Jahren in der DDR sowohl DDR-Fernsehen wie auch Westfernsehen empfangen konnte. Und deshalb hätte der DDR-Bürger immer beide Sichtweisen gehabt und das sei eine politische Ausbildung gewesen. Und diese Doppelperspektive, die hätten eben die Westdeutschen nie gehabt. Die hätten immer nur das Westfernsehen schauen können. Und diese Prägung, diese Education politique durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, DDR-Fernsehen und Westfernsehen, Zweikanal-Blick, doppelperspektivischer Blick gegenüber dem einseitigen, einperspektivischen Blick im Westen. Das macht eben auch einen wichtigen Unterschied und auch deshalb seien die Ostdeutschen etwas sensibler, was da eben die Heuchlerei, die Doppelmoral und die offene Lügnerei der Regierenden betreffe. Finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Es sind Revisionskriege, sagt Joschka Fischer über Putins Ziele. Joschka Fischer irrt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Dann Klitschko im Interview mit Paul Ronzheimer, dem schreibenden Arm der Regierung in Kiew. Ja, Klitschko hofft, kein Freund von Zelensky, Klitschko hofft, dass die USA auf Russland genauso viel Druck machen wie auf die Ukraine. Hoffen wir, dass der amerikanische Präsident das Geschick und die Weisheit hat, diesen Krieg mit zu einem Ende zu bringen, zusammen mit den Partnern, mit denen er jetzt am Verhandlungstisch sitzt. Der Ex-Verfassungsrichter Andreas Voskuhle fürchtet Deutschlands Abstieg zum Zweiten Weltland. Es gibt ein Papier unter anderem mit Peer Steinbrück und Thomas de Maizière. Sie möchten die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sie möchten den Niedergang Deutschlands stoppen. Auch das bewegt heute in den Medien. Meine Damen und Herren, ich möchte uns an diesem Punkt bewenden lassen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, Sie an einem meiner Vorträge zu sehen. Und versprochen, ich komme dann auch nach Deutschland, wenn Sie mich denn lassen. Nein, so schlimm ist es ja noch nicht. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen wunderbaren, soweit es geht, entspannten Tag.